Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, ist ein prophetisches Buch, das in besonderer Weise redet zu Menschen, zur Gemeinde, zu Israel und auch zu den Völkern. Dieses prophetische Buch ist aber auch ein Buch der Entscheidung. Es geht das große Thema durch: Christus oder Antichristus. Und wir haben bis gestern im Seminar uns durch die dreifache Abfolge der Gerichte Gottes gearbeitet, mit den Siegelgerichten, mit den Posaunengerichten und mit den Zornschalen. Von Kapitel 17 ab stehen wir aber noch einmal vor einer ganz großen und wichtigen Entscheidung. Es geht darum, Hure Babylon oder Braut Christi? Babylon oder Jerusalem? Politische Macht oder Gottes Reich? Wenn wir in Kapitel 17 hineingehen, dann stoßen wir gleich auf diesen Namen, der etwas Faszinierendes, Erschreckendes, Geheimnisvolles hat. Da heißt es: Es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm hier, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Und er führte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau mit auf einem scharlachroten Tier sitzen, voll von Lästernamen, und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Welch ein eigenartiges Bild! Ein scharlachfarbenes Tier, das aber die Merkmale des Antichristen hat, nämlich, wie wir vorher gesehen haben, die Anzahl der Köpfe und der Hörner. Eindeutig in Verbindung mit dem Antichristen und seiner Herrschaft am Ende der Zeit zu sehen. Ich erinnere daran, dass Antichrist nicht ausschließlich gegen Christus bedeutet, sondern vom Griechischen her kann Anti auch gelesen werden, anstatt. Also anstatt Christus, das führt in den Bereich der Religion. Auch die Scharlachfarbe führt in diesen Bereich, denn es ist eine bevorzugte Farbe für religiöse und kirchliche Amtsroben. Diese Frau wird Hure Babylon genannt, die dem Johannes gezeigt wird, die auf diesem Tier sitzt. Das heißt, auf der Herrschaft und in seinem Wirkungsbereich wird diese Frau auftreten für die religiöse Situation am Ende der Zeit. Bis vor kurzem war man sicher, dass die Religionen aussterben, denn die Aufklärung macht das alles überflüssig. Die Entwicklung läuft in eine gegenteilige Richtung. Wir haben eine ausgesprochene Renaissance der Religionen. Nicht nur, dass der Islam erstarkt, nicht nur, dass der Hinduismus von dem volksreichsten Staat proklamiert wird als Staatsreligion, schaut hinein, wie viele politische Herrscher religiöse Momente, Ideologien einführen, um ihre Herrschaft zu begründen. Die Frau auf dem scharlachroten Tier der Herrschaft des Antichristen und ihr Name ist Hure Babylon. Ein Ausdruck aus dem sexuellen Bereich. Gott hat ja diesen Bereich den Menschen geschenkt. Gott hat damit so viel Gutes im Herzen gehabt und in den Menschen hineingelegt. Aber gerade das Gute ist am meisten gefährdet von dem, der das Gute hasst, weil er das Böse in Person ist, der Teufel. Und so steht Babel für diese Vermengung von Religion, auch mit dem Begriff der Sexualität. Wenn wir innerlich ein bisschen aufpassen, dann merken wir, so eine Tendenz verbreitet sich zunehmend stärker und stärker. Babylon ist aber ein Schlüsselwort. Wir alle, die die Bibel lesen, kennen den Turmbau zu Babel. Wir wollen uns einen Namen machen. Aber Gott hat dem Einhalt geboten. Aber Babylon blieb. Es ist eine der frühesten Kulturen der Menschheit. Und wenn wir in die Bibel hineingehen, ich muss mich kurz fassen, dann sehen wir, dass Babel immer wieder der Anstoß für Abgötterei war, für Abweichen von Gott, für Religion. Aber Religion hat eigentlich nichts mit Gott zu tun. Religion ist eine Erfindung der Menschen, die der Teufel zur Höchstwirksamkeit kultiviert hat. Der Mensch weiß, ich bin. Aber die Frage ist, wo komme ich her? Und die noch größere Frage ist, wo gehe ich hin? Und da versucht er Antworten zu geben. Das sind alles Antworten aus dem Bereich der Religion. Ob wir es Philosophie nennen, ob wir es Ideologie nennen, ob wir es Soziologie nennen oder all die anderen Logien, die es gibt. Alles Ausdruck von Religion als Sinngebung und Hervorhebung eigener Absichten. Und so haben die Propheten Israels immer wieder Israel ermahnt, nicht dem Götzenkult, nicht den Abgöttern zu folgen. Nun, wir denken in der Regel an primitive Steinkulte und Opferkulte und so weiter. Nein, der eigentliche Kult findet im Inneren statt. Die Selbstvergottung, die Selbstautonomie, die Selbstsinngebung. Und all dieses wird den Höhepunkt finden am Ende der Zeit. Die letzte Zeit wird keine gottlose Zeit sein, denn die Menschen werden alle irgendwelchen Göttern und Gottheiten anhängen und Ideologien. Und dafür steht diese Frau auf dem Tier sitzend für all die religiösen Momente. Der Wiener Religionsphilosoph und Sprachpädagoge Viktor Frankl hat diese Sache einmal so überschrieben. Der Mensch ist unheilbar religiös. Das ist ein so kurzer, treffender Satz, das beschreibt diese Sache. Das kann von einem biederen, übernommenen, traditionellen Christentum sein. Das kann ein glühender Fanatismus sein. Und das kann auch ein eiskalter Atheismus sein. Ändert alles nichts. wir sind unheilbar religiös und brauchen Wertgebung. Das wird der Antichrist ausnutzen. Er wird auf religiöser Ebene kommen, denn das sagt Jesus schon. Ich bin in meines Vaters Namen gekommen, aber ihr, und das sagt er den frommen Juden, ihr nehmt mich nicht auf. So ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr aufnehmen. Hier stellt Jesus seiner Person ganz klar eine andere Person gegenüber und deutet damit auf diese Entwicklung hin zum Hervortreten des Antichristen. Er wird also nicht nur ein großer Politiker sein, wie wir gesehen haben, alle Nationen der Welt werden sich ihm unterstellen. Und wir haben im Augenblick genügend Bestrebungen, die das zeigen, wie die Autokraten sich ausbreiten, die selbst herrlichen und herrschenden Personen dominieren. Er ist nicht nur ein politischer Führer, nicht nur ein militärischer Führer, sondern er wird auch in diesen Bereich der Religion hineinwirken. Im Zusammenhang mit der Hure Babylon wird jetzt interessanterweise noch einmal der Antichrist beschrieben, und das zeigt die Verbindung. Der Engel sprach: Warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt. Das Tier, das 7 Köpfe und 10 Hörner hat. Nun beginnt der Engel aber nicht, die Hure Babylon zu erklären, sondern das Tier noch einmal, den Antichristen. Wir wollen dem Gedanken kurz nachgehen, weil uns das helfen wird, die Deutung der Hure Babylon noch klarer hervorzuheben. Und da heißt es, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Wir haben in Kapitel 12 gesehen, ein Tier aus dem Meer, ein Tier vom Land. Das ist die satanische Trinität von Satan, Gott Vater gegenüberstehend, der Antichrist, Christus gegenüberstehen und der falsche Prophet, dem Heiligen Geist gegenüberstehend. Hier wird jetzt das zweite Tier für den Antichristen stehend deutlich gemacht und da wird deutlich gesagt, es kommt aus dem Abgrund. Der Abgrund wird an anderer Stelle in der Bibel definiert als Ort der dämonischen Mächte, die dort begrenzt sind. Am Ende der Zeit aber wird Gott diese Grenze aufheben. Aber wir dürfen eines nicht vergessen: Der Teufel ist mit all seinen Wirksamkeiten nichts weiter wie ein Kettenhund Gottes, wie Luther gesagt hat. Der kann nur so weit, wie die Kette lang ist. Ein sehr gutes, treffendes Bild, vor allen Dingen für Leute, die eine Hundephobie haben. Ich gehöre nicht dazu und habe auch noch keine bösen Erfahrungen gemacht. Aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, die ihm anhängen, die nicht im Buch des Lebens des Lammes geschrieben sind, die werden mit dem Tier gehen, aber werden auch das Schicksal des Tieres miterleben. Und nun steht hier eine Aussage: Hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat. Und nun dürfen wir einmal auf die 7 Köpfe, die 10 Hörner schauen. Ich will kurz darüber gehen. Die 7 Könige sind 7 Berge. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. 5 sind gefallen, einer ist und der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Hier gibt es jetzt eine Rückwärtsschau der Prophetie und die sieben Köpfe, da heißt es, das sind Könige. Könige stehen in der Prophetie gleichzeitig auch für Reiche. Fünf sind gefallen. Die Geschichte in der Bibel und Weltgeschichte wird immer unter dem Bezugspunkt Israel gesehen. Und da sind zu diesem Zeitpunkt fünf Reiche gefallen, die mit Israel in Verbindung stehen. Das Assyrische Reich, das hat das Nordreich Israel zerstört und den Großteil der Juden in Gefangenschaft geführt. Das Babylonische Reich, Neubabylonische Reich Nebukadnezars, das hat das Südreich besiegt, Jerusalem und den Tempel zerstört. Persien hat die Juden in einer geringen Zahl wieder ins Land zurückkehren lassen, hat Bau der Stadt und den Tempel ermöglicht. Griechenland, Alexander der Große, hat dieses Reich wieder überrannt und hat Israel eingenommen. Vier, fünf sind gefallen. Denn auch Ägypten ist zu diesem Zeitpunkt, auch als Land, das für Israel eine Rolle spielt, auch nicht mehr vorrangig, sondern gefallen, und zwar durch Rom. Fünf sind gefallen, einer ist. Das Römische Reich umfasst um diese Zeit den ganzen Mittelmeerraum samt all den eben genannten gefallenen Reichen. Und dann lesen wir weiter, einer aber wird noch kommen. Er wird eine kurze Zeit nur bleiben. Das zeigt jetzt an das Ende der Zeit. Nun wird gesagt, die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die mit dem letzten Herrscher, dem Antichrist, herrschen werden. Eine Zeit lang tendierte ich auch dahin, darunter die römischen Verträge zu sehen, wie sie im grundlegenden Text davon sprechen, 10 europäische Staaten verbinden sich. Aber ich habe mich da korrigieren lassen müssen, weil zur Europäischen Union gehören inzwischen 26. Mit den Anwärtern geht das schnell über 30 weiter. Das ist also so nicht mehr zu halten. Entwicklungen machen einen schlauer. Aber das Hauptmerkmal, das jetzt kommt, der und die mit ihm zusammenarbeiten, dem Antichristen, und da sage ich an dieser Stelle wieder, das ist in Verbindung mit der religiösen Welt, steht der Text, die werden mit dem Lamm Krieg führen. Wieder eine Entscheidung, Drache oder Lamm. Das werden wir noch sehen, wenn wir zu Kapitel 19 kommen. Und es heißt dann weiter, dass 10 mit ihm herrschen. Das mag auf die vielfältige politische Bündnispolitik unserer Zeit, die zurzeit ja arg im Wandel ist. Wer ist Weltmacht Nummer 1, wer 2, 3, 4? Ost-West ist nicht ganz mehr so akut. Süd kommt dazu. Und jetzt nicht vergessen, vor gar nicht langer Zeit wurde bei der postkolonialen Konferenz asiatischer, afrikanischer Staaten verkündigt, wir proklamieren eine neue Weltordnung. Xi Jinping, Modi und andere, die beteiligt waren. Nur Anstöße, die in diese Richtung zeigen. Und nun kehrt das Bild wieder zurück zu der Hure Babylon und sagt, die Wasser, die du gesehen hast, an denen sie gesessen hat, das sind die Völker, das Bild der Völkerströme. Aber nun kommt etwas Überraschendes. Wenn der Antichrist sein Ziel seiner Alleinherrschaft und allein vergottenden Herrschaft und Anbetung sicher ist, dann wird er die Hure Babylon liquidieren und dann wird es nur noch eine Religion geben, auf ihn ausgerichtet, weil er ja Gott sein will. Und Gott ist auch nur ein Einziger, auf den alles ausgerichtet sein soll. Und so wird dieser Bereich der Religion in Verbindung mit dem Antichristen untergehen. Nun, vom ganz Großen ins Kleine. Wer immer sich auf Religion stützt, steht auf ganz, ganz, ganz gefährlichem Boden. Denn das alles wird vereinnahmt, das alles wird zerbrechen und das ist Schwemmsand. Habt ihr mal auf Schwemmsand gestanden? Kennt ihr das? Sieht toll aus, fest, da kann man drauf treten. Ja, man kann stehen, aber was ist das Interessante? Und dann das Erschreckende. Es geht immer tiefer, tiefer, tiefer. Und dann, wenn man weit genug drin steckt, keine Chance, wieder rauszukommen. Religionen werden vergehen und zerschlagen und werden keine Basis sein. Das gilt auch für das Christentum, soweit es Religion geworden ist. Denn Religion ist menschengemachtes und wir können einmal überlegen, wie viel im Christentum an Menschengemachten dazugekommen ist, was nicht mit der Bibel übereinstimmt. Ich habe lang genug Kirchengeschichte unterrichtet. Ich habe lang genug Diskussionen mit anderen geführt und auf die Frage, womit begründen Sie denn Ihre Anschauung? Ja, das hat sich unter der Leitung des Heiligen Geistes entwickelt. Ich sage, da war bestimmt nicht der Heilige Geist, denn der sagt, wer etwas hinzutut am Ende dieses Buches, dem wird Gott die Plagen hinzutun. Und wer etwas hinwegnimmt, dem wird Gott auch hinwegnehmen von dem, was wertvoll ist. Wer sich auf Religion gründet, wird scheitern. Jetzt aber kommt der zweite Unterschied. Denn in Vers 18 steht, die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Jetzt ändert sich das Bild auf einmal aus dem Bereich der Religion in den Bereich der Ökonomie, der Wirtschaft. Wenn wir das 18. Kapitel lesen, ich kann es jetzt nicht lesen aus Zeitgründen, dann sehen wir, dass dort das Wirtschaftssystem in der letzten Zeit auf dem Höhepunkt zusammenbrechen wird zu einer totalen Katastrophe. Im Text haben wir drei Gesellschaftsschichten, die darüber weinen und klagen. Zuvor haben wir ein ganzes Register von all den Handelsgütern aus dem Bereich des Investitionsfinanzen, aus dem Bereich des Textilindustrie, aus dem Bereich der Baustoffindustrie, aus dem Bereich der Luxusindustrie, aus dem Bereich der Lebensmittelindustrie, aus dem Bereich der Nahrungsmittelindustrie, Fisch- und Fleischwirtschaft, aus dem Bereich des Transportsystems, des Arbeitsmarktes. Ich könnte das fortsetzen, die Hinweise sind eindeutig. Und es wird ein großes Klagen darüber sein, unter den Politikern, unter denen, die die Finanzwelt beherrschen und unter denen, die den Handel beherrschen. Wir sollten aufmerken, denn wir verbinden heute Sicherheit mit dem Wohlstand, mit Weltwirtschaft, mit Aktien, mit all dem. Aber hier steht ganz deutlich, das alles wird zusammenbrechen und Babylon steht als Chiffre für den Zusammenbruch all der Werte, auf die sich Menschen unserer Zeit und in Zukunft noch stärker stützen werden. Und nun geht der Bibeltext der Offenbarung weiter. Im Himmel ist nämlich im 19. Kapitel ein unbeschreiblicher Jubel über den Zusammenbruch Babylons, sowohl im religiösen als auch im materiellen Bereich. Im Himmel, da wird Gott gepriesen für die Wahrhaftigkeit und Berechtigung seiner Gerichte. Ich halte das für wertvoll, euch diesen Gesichtspunkt zu zeigen. Entweder man kritisiert die Gerichte Gottes, weil man sie ablehnt, oder man fürchtet sich vor den Gerichten Gottes, weil man weiß, es könnte mich treffen. Aber wer betet Gott an für die Gerechtigkeit seiner Gerichte? Das kann nur der, der das Gericht Gottes über sein eigenes Leben bereits vollzogen hat, indem er Jesus angenommen hat als den, der für seine Schuld gerichtet ist. Gott bleibt durchgängig ein Gott der Gerechtigkeit bis in das Heil hinein. Und im Himmel ist Jubel darüber, dass diese Dinge zusammengebrochen sind. Wenn wir jetzt von der Hure Babylon zur Braut Christi kommen, dann haben wir ein ganz anderes Bild in Kapitel 19. Und da heißt es dann Folgendes: Und ich hörte, und etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge. Bitte beachten nicht ein paar wenige Fans in einer interessengeleiteten kleinen Gruppe. Und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie das Beben starker Donner, die sprachen: Halleluja! Wisst ihr, was das heißt? In Bayern heißt das ja alles Mögliche. Aber in der Bibel: Preist dem Herrn, gebt dem Herrn die Ehre. Das wird der Grundton des Himmels sein, der Kammerton, nach dem alle Gesänge und alle Musik des Himmels gestimmt ist. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Wir merken, wir befinden uns auf einmal in einer ganz, ganz anderen Situation und Umwelt. Wir befinden uns auf der Seite Gottes im Himmel. Aber was ist jetzt hier der große Grund des Fröhlichseins, des Jubelns und Jauchzen? Ja, nicht nur, dass Gottes Gerichte gerecht sind, sondern: Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Hier sind drei Bildworte. Lamm, das steht wieder dem Tier als Antichrist gegenüber. Hier haben wir jetzt dann aber die Braut des Lammes. Die steht der Hure Babylon für all die religiösen Systeme entgegen. Hier ist jetzt eine persönliche Liebesbeziehung. Und Braut, das ist ein Wartezustand auf die Hochzeit und keine junge Frau oder auch ältere Frau, die der Hochzeit entgegensieht. Die wird im Stillen denken: Hoffentlich dauert das noch ein bisschen länger, dann habe ich meine Freiheit und kann auch all das machen, was ich noch möchte, und vielleicht geht es ja noch länger. Das würde eigentlich dem ganz widerstreben. Wer also wirklich mal verliebt war, das ist ja erst der Anfang. Aus Verliebtheit muss Liebe wachsen, das predige ich jungen Leuten immer. Wenn sie mir erzählen, dass sie sich verliebt haben, sage ich immer: Na schön, und was jetzt? Ja, das muss wachsen. Und so auch hier. Die Braut, jetzt im Himmel, ist sie was? Weib. Das ist natürlich in unserer deutschen Sprache so ein heruntergekommener Ausdruck. Als Luther den einführte, da war das noch hoch geachtet, ein Begriff der Bürgerlichkeit bis hin zum Adel. Wir würden also hier von der Ehefrau sprechen. Und da im Himmel wird eine Hochzeitsfeier sein. Wer ist denn diese Braut? Wer ist denn hier die Hauptperson dieser himmlischen Hochzeitsfeier? Das wird deutlich. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in reine Leinwand. Denn feine Leinwand, glänzend und rein, das sind Begriffe für die höchste Qualität der Textilien im Altertum. Und dann heißt es, diese Leinwand, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Dann sagen manche, was ist das denn? Ja, hier ist sprachlich leicht ein Missverständnis. Das Heil kommt nicht aus den Taten, sondern die Taten kommen aus dem Heil. Könnt ihr euch das merken? Das Heil kommt nicht aus den Taten, unsere Werke, sondern unsere Werke und Taten kommen aus dem Heil. Und das ist hier gemeint. Wer wirklich Christus annimmt, da wird sich die Christus-Natur auch nicht verbergen lassen. Sie wird offenbar. Und der Engel spricht, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Jetzt neben der Braut, die wird natürlich nicht eingeladen, da schreibt der Bräutigam keine Einladungskarte. Aber jetzt die Gäste, die haben ein Gesamtbild hier im Himmel. Der gesamte Himmel und die Gemeinde Jesu insgesamt sind hier dann gemeint. Und da heißt es, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und jetzt ist die Frage, zu welcher dieser beiden Symbolgestalten gehöre ich dann, wenn ich in die Ewigkeit gehe? Gehöre ich zu der Hure Babylon als Symbol für Religiosität, Gutmenschlichkeit und was wir alles darunter subsumieren? Oder gehöre ich zu der Braut Christi, die Braut des Lammes, die durch sein Opfer aus Schuld und Sünde herausgerettet, gereinigt und dann in die Kleider der Gerechtigkeit Christi geteilt wird? Das ist die Frage. Oder? Und dann lesen wir weiter und das heißt es, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Also meint nicht, das mache ich so deutlich, weil mich das begeistert. Nein, das sind wahrhaftige Worte Gottes. Entweder oder. Dazwischen gibt es keinen Freiraum. Links und rechts auch nicht. Entweder oder. Wahrhaftige Worte Gottes. Johannes fällt angesichts dieser Dinge, die ihm gezeigt werden, fällt er vor dem Engel nieder und will ihn anbeten und er sagt, nein, tu es nicht. Ich bin nur ein Diener deiner Brüder. Damit haben wir einen Hinweis, dass wir nirgendwo einen englischen Gottesdienst beginnen sollen oder besser einen angeologischen, wie der Fachausdruck heißt. Wir sind nicht aufgerufen, Erzengel und Engel zu Ehren noch anzurufen, weder Heilige noch irgendwelche sonst. Denn hier heißt es allein, das Lamm Christus ist der, der Ehre verdient. So, und jetzt kommt wieder die Entscheidung, aber jetzt die Entscheidung, Christus oder Antichristus? Hier möchte ich einschieben, die Entrückung der Gemeinde und die Hochzeit im Himmel wird, soweit ich die Schrift zuordnen kann, in der zweiten Hälfte der letzten 7 Jahre, während der Zeit der großen Trübsal, während der Zeit all der furchtbaren Gerichte, die wir gesehen haben. Da wird die Hochzeit im Himmel sein. Sie wird nach meiner Sicht gegen die Mitte entrückt werden. Das gibt uns keinen Hinweis zur Berechtigung. Das gibt uns nur den Ansporn zum Bereitsein, weil die Entwicklungen nehmen ja beschleunigt zu. Nach der Hochzeitsfeier im Himmel, wo also da wirklich große Freude, wird die größte Party aller Zeiten sein, wenn ich das mal ein bisschen profan ausdrücke. Aber Party ist ja auch schon belastet mit allen möglichen Dingen. Nun kommt etwas und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Oh, kennen wir doch schon. Erstes Siegel. Ein auf dem weißen Pferd, der auszog, zu siegen und siegreich zu sein. Ja, aber das war der Falsche. Dem folgte Krieg, Not und Tod. Jetzt kommt der richtige Reiter auf dem weißen Pferd. Das war in der Antike immer das Reittier des Oberbefehlshabers. Der war da deutlich zu erkennen. Und da heißt es übrigens, das mit dem Pferd ist ein Bild. Nach der Predigt über einen Text kamen zwei Teenager zu mir, die so im Mädchen im Pferdealter. Gibt's im Himmel auch Pferdeställe? Ich sage, ich weiß schon, ihr wollt da striegeln, aber da gibt es was viel Besseres noch. Also Bilder, die wir verstehen sollen. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Das ist jetzt die Bezeichnung. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Christus führt Krieg? Ach, der liebe Heiland, hier kommt jetzt all dieses gemütliche Frommsein, hat aber überhaupt nichts zu tun mit der Realität Christi. Er ist der ewige Gottessohn, durch den alles geschaffen ist. Er hat die Erlösung vollbracht und er kommt wieder als Sieger. Und da kommt er nicht da mit einem Wattebäuschen werfen oder so, sondern da führt er Krieg. Seine Augen aber sind wie Feuerflammen. Hier steht überall wie, das ist ein Vergleichswort. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Der Antichrist schaut zurück, hat das alles schon vorher imitiert. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Name ist im Hebräischen Identität der Person. Wenn jemand sein Leben entscheidend ändert, ändert er auch seinen Namen. Sehen wir Saulus, Paulus, Abram, Abraham, Sarai, Sarah. Hier trägt er den Namen, den keiner kennt. Das heißt, wir können ihn in seinem tiefsten Wesen nicht erfassen. Obwohl er in uns wohnt und wir in ihm sind, ist er, der da kommt in seiner ganzen Macht. Und dann heißt es, er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand. Das erinnert an eine alttestamentliche Prophetie. Wer steigt herauf aus Bosra in Edom im blutgetränkten Kleid? Wer ist der, der über die Feinde daherschreitet? Da kommt jetzt Christus wieder auf die Erde. Zur Entrückung der Gemeinde kommt er nicht auf die Erde. Wir werden ihm entgegengerückt, sagt Paulus. Jetzt aber kommt er und mit ihm die Kriegsheere des Himmels. Jahwe Sebaoth, Herr himmlischer Heerscharen. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dasselbe ist Gott und alles ist dadurch gemacht worden. Hier stoßen wir wieder auf die Uranfänge und er kommt als das Fleisch gewordene Wort und die Erfüllung dessen, was er gesagt hat. Die Kriegsheere des Himmels folgen ihm auf weißen Pferden, eben auch auf Siegerpferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand, kennen wir schon von den Hochzeitsgästen und der Braut dort. Da werden wir also dabei sein, da kommen wir mit. Einige gucken mich an. Ja doch, ich möchte dabei sein, wenn Christus mit den Feinden da abrechnet. Oder regt ihr euch nicht auf, wenn das alles negative Entwicklungen nimmt. Ja, Paulus sagt ja, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Das heißt, man kann zornig sein, nur nicht sündigen. Das heißt, wenn uns das gar nicht berührt, dann stimmt die Sache nicht oder bei uns stimmt es nicht. Also hier bekleidet mit weißer Leinwand und auch in der Hand hat er ein scharfes Schwert, damit er die Nationen damit schlage. Nun, wenn er das Wort ist, da braucht er keine Damaszener Klinge noch irgendwas. Wenn er spricht, dann fallen die Feinde nieder. Und dann haben wir in den weiteren Versen, wie Christus dann auf den Ölberg kommt, da wo er gen Himmel gefahren ist, Zacharja 14. Dann wird sich dieser Berg spalten, in einem gewaltigen Erdbeben, ein großes Tal wird entstehen und die Überlebenden in Jerusalem werden fliehen. Zuvor in Kapitel 12 heißt es, sie werden ihn sehen, in den sie gestochen haben. Er trägt die Zeichen seines Leidens als Zeichen des Sieges. Und über Israel wird der Geist der Buße und der Gnade ausgegossen. Und sie werden sich an einem einzigen Tag bekehren. Das ist hier die Übereinstimmung mit der alttestamentlichen Prophetie. Wenn Christus kommt, dann wird Harmagedon, die große Endschlacht, die zunächst so auszugehen scheint, als würde der Antichrist mit seinen Heeren siegen, weil er Israel und den ganzen Vorderen Orient überrennt. Aber nein, Christus wird der Sieger sein. Und dann ist das Ganze, ja, die ganze Geografie mit Leichnamen übersät. Ihr könnt es nachlesen in Hesekiel 38, 39. In der Folge wird man 7 Jahre brauchen, um all die Gefallenen, die Skelette zu beerdigen und andere mehr. Die Bibel ist nicht nur ein nettes Buch. Da stehen auch ganz handfeste Wahrheiten drin, dass Gott der Handelnde ist. Damit ist das Reich des Antichristen vorbei in politischer, militärischer, religiöser, wirtschaftlicher Sicht. Dann tritt er die Herrschaft auf der Erde ein. Und dann lesen wir jetzt in Kapitel 20 und jetzt geht's massiv positiv weiter. Ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes hatte. Abgrund wissen wir schon, Gefängnis für dämonische Geister. Und er hatte eine große Kette in seiner Hand. Das muss nicht V2A oder irgendwas sein, das sind ja Bilder. Eine große Kette in seiner Hand und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist und band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er die Nation nicht verführe, bis sie 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Frage: 1000 Jahre Herrschaft, symbolisch oder real? Erstens steht hier die Zahl direkt ausgeschrieben. Ausgeschriebene Zahlen, da ist die nächstgültige Annahme realer Zahlenwert. Dann steht das 5-mal hier, was auch nochmal deutlich macht, das ist dieser Zeitraum. Wenn das alles so symbolisch ist, dann stehen wir vor einem ganz großen Problem. Wo und wann werden sich alle Verheißungen im Alten Testament über Land, über Israel und Herrschaft dann erfüllen? Schauen wir zurück, Fehlanzeige. Schauen wir in die Gegenwart, 3 Fragezeichen. Schauen wir in die Zukunft, mindestens 5 Ausrufungszeichen. Denn dann wird Israel das Volk sein, durch das der Messias herrscht. Wenn der Teufel gebunden ist, Dann wird Jerusalem die Hauptstadt der Welt sein. Dann werden die Völker, die besiegt und gedemütigt sind, hinaufziehen nach Jerusalem, um dort Gott zu ehren. Und wenn wir bei Sacharja nachlesen, da steht, wenn sie nicht kommen, dann lässt Gott da nicht regnen. Und wenn Ägypten meint, das brauchen wir nicht, wir haben den Nil, dann hat Gott auch Wege. Hier im tausendjährigen Reich erfüllt sich all das, was Gott Israel verheißen hat. Wie kam eigentlich Adolf Hitler auf den Gedanken, sein Reich tausendjähriges Reich zu nennen? Merkt ihr, da ist ein Urwunsch bei Menschen, anstelle Reich Gottes machen wir das. Und wo das endet, haben wir gesehen. Ja, Israel wird herrschen und die in der letzten Zeit als Märtyrer auch unter Israel gestorben sind, werden auferstehen. Das ist der zweite Teil der ersten Auferstehung. Das Hauptgros der ersten Auferstehung wird bei der Entrückung sein, wenn die Gemeinde entrückt wird. Übrigens Auferstehung, da werden sich keine Gräber in dem Sinne öffnen, dass die Friedhofsgärtner sagen, was ist denn hier passiert, jetzt haben wir wieder ein ganzes Jahr Überstunden oder was. Nein, das heißt, Gott schenkt uns eine neue Leiblichkeit und die ist nicht an Atome, Moleküle, Kristalle und Zellen gebunden. Denn wenn Gott die dann zusammensuchen müsste, hätte er kein Problem. Aber da ist schon im ganzen Stoffwechselkreislauf der Natur sind die Dinge, wer weiß wo, die sind schon alle wieder verbaut. Nein, eine neue Leiblichkeit. Hier werden wir als Gemeinde dabei sein mit Christus. Aber wir haben eine neue Leiblichkeit. Und darum werden wir auf der Erde gar nicht mitspielen. Wenn du also auf den Bürgermeisterposten hoffst, vergiss, das wäre eine Degradierung. Und wenn ein anderer da irgendwas Großes werden wollte, vergiss es, das ist auch Degradierung. Denn mit Christus auf dem Thron sitzen ist das Höchste, was es gibt. So, wenn wir jetzt weitergehen, dann zu dem zweiten Teil des 20. Kapitel kommen. Nach 1000 Jahren wird der Teufel wieder losgelassen. Und er verführt die Menschen augenblicklich wieder alle en masse gegen Gott. 1000 Jahre beste Umwelt. Da fällt man doch nicht auf so einen Verführer rein. Ja, denkst du. Weil das menschliche Herz nicht in der Lage ist, selbst 1000 Jahre beste Umwelt zur Ewigkeit zu machen. Lieben Gruß an alle Humanisten, die das nicht wahrhaben wollen. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, wie Goethe und andere, dann ihre eigenen Vermessenheit. Nein. 1000 Jahre positive Umwelt sind kein Ersatz für Erlösung, weil unser Herz das Problem ist, nicht die Umwelt. Bei dem ganzen Geschrei heute Umweltverschmutzung, da habe ich in der Diskussion gesagt, okay, nehmen wir das größere Problem, die Innenweltverschmutzung. Wie ist denn da bei Ihnen? Und da wollte er gar nicht weiterreden. Aber das steht sich hier gegenüber. Dann sehen wir, wie dann am Ende Gott vom Himmel her eingreift, Satan und die menschlichen Heere durch Feuer vernichtet und dann endet diese Weltzeit mit dem letzten Weltgericht. Das ist der Zeitpunkt, wo unsere jetzige Welt ein Ende hat. Das heißt, die materielle Welt, wie wir sie in Physik, Chemie, Biologie und in all diesen Dingen der beschreibenden Naturwissenschaften haben. Diese Welt endet. Da tritt alles in die ewige Dimension ein, die wir gleich sehen, neuer Himmel, neue Erde. Aber zuvor ist das letzte Weltgericht. Und da müssen alle erscheinen, die nicht zuvor
am Heil in Christus teilhatten und bei ihm sind. Es heißt, die Toten, steht nicht die lebendig gemachten, die Toten, das ist der Zustand. Der Mensch bleibt auch als Persönlichkeit, wenn kein Atom von seinem Körper vorhanden ist, denn er trägt die Ewigkeit in sich. Und sie werden alle vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgetan. Ach, was gibt das heute, eine Panikdiskussion wegen einer möglichen totalen Überwachung. Dabei haben sie keine Ahnung, die gibt es schon ganz lange. Und die hat Gott lückenlos und der braucht dafür keine IT und KI und wie das alles sich schimpft, sondern das ist in deiner Allwissenheit da. Und da wird keiner bestehen können, weil die Gegenkontrolle ist Buch des Lebens und wer darin nicht geschrieben steht, der geht in die ewige Verlorenheit. Jetzt darf ich wieder persönlich werden. Dein Name steht in den Büchern Gottes. Dein Leben, deine Worte, deine Taten, deine Gedanken, die stehen da alle. Und du wirst vor Gericht stehen. Und du hast keine Chance. Oder steht dein Name schon im Buch des Lebens? Dann brauchst du erst gar nicht dort erscheinen. Wie gut ist das, wenn wir so dem Sterben entgegengehen sehen können? Oder wenn das Kommen Jesu schneller ist, seiner Wiederkunft entgegensehen? Nach dem großen Weltgericht wird ein neuer Himmel, neue Erde sein. Das heißt, Himmel und Erde werden sein. Aber die werden neu sein. Im Hebräischen steht Himmel immer im Plural, die Himmel. Damit ist das Weltall gemeint, damit der Kosmos, damit ist eben unsere Atmosphäre gemeint. Aber die Urbedeutung ist das, was Gottes Gegenwart ist, neue Erde. Ja, ich frage mich auch, neue Erde nimmt ja Bezug auf alte Erde. Und die alte Erde hat Gott geschaffen und als er sie ansah, hat er jedes Mal was gesagt. Das ist gut. Und beim Menschen hat er gesagt, sehr gut. Also das Ganze ist nicht perdu, sondern das taucht da wieder auf. Und da sage ich Gott immer, Herr, ich möchte schon so gerne jetzt mal deine Blaupause sehen. Das meint so den Urentwurf, wo das dann wieder zurückkehren kann. Selbst wenn das zeigen würde, wir würden es ja nicht begreifen, weil wir ja so beengt in unserer Welt sind. Neuer Himmel, neue Erde. Und da haben wir drei Bilder, unter denen diese Zeit geschildert wird. Das neue Jerusalem. Seht ihr, das steht dem Babylon gegenüber. Das neue Jerusalem. Jerusalem, die Stadt Gottes, wo der Tempel stand, wo die Opfer gebracht wurden, damit wir zu Gott nahen können, aber wo unser Herr Jesus Christus sein Leben für uns gelassen hat. Hier wird neuer Himmel, neue Erde, als das neue Jerusalem gezeigt, die Braut des Lammes, der Gemeinschaft Gott und den Menschen und der gesamten Schöpfung. Ich will die Einzelheit nicht herzlich auslegen. Das Zweite ist, unter dem Bild des Paradieses, da werden die Merkmale des Paradieses mit einer starken Quelle, mit Strömen, mit Bäumen, mit Blumen, mit all dem dann da sein. Ich stelle mir das fantastisch vor. Die Wissenschaft kennt heute über 30 Millionen verschiedene Arten von Leben. Wenn ich dann denke, 5.500 Bäume und ich kenne gerade 50 und die meisten kennen ja nur 5 und das sind Bäume, über die sie sich ärgern, weil sie jetzt ihr Laub alle in den Garten und auf den Bürgersteig werfen. Dann die ganzen Tierarten, die es gibt, wenn wir allein daran denken, 4.000 bis 5.000 Ameisenarten, die machen etwa ein Viertel der Biomasse der Erde aus. Ameisen. Da stehe ich staunend davor und freue mich schon, die im Himmel wiederzusehen. Ja, ihr mögt lachen, aber ich bin halt so naiv und kindlich und kommunikativ. Ich möchte die gesamten Zusammenhänge sehen. Ihr merkt, hier komme ich ins Stottern. Das ist angesichts des Himmels auch so. Und dann, das dritte Bild ist die Stadt, die keine Tore hat, die Fundamente aus Juwelen und die Stadtmauern kostbar, voller Bilder, die unsere Fantasie übersteigen. Neuer Himmel, neue Erde. Aber wisst ihr, wo der neue Himmel sein wird? Auf der neuen Erde, bei dem mich dort der Thron Gottes stehen wird. Und wo der Thron Gottes ist, da ist Himmel. Ihr merkt, jetzt verschieben sich all die Vorstellungen, die wir haben, und wir merken, da ist etwas ganz, ganz Großes, das auf uns wartet. Ich möchte euch alle beglückwünschen, denn Gott möchte, dass ihr alle dabei seid. Wisst ihr, womit die Offenbarung endet? Mit einem Wort. Komm, und ganz großer Glockenton, komm. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen er dürstet, der komme und trinke. Ist das nicht eine Perspektive, dass Gott am Ende, er sagt, ich will ja euer Verderben gar nicht. Ich will doch gar nicht, dass das alles da den Bach runtergeht. Ich will doch gar nicht, dass all das, was jetzt, das bestimmt mein Ziel, ist ein viel größeres. Und da ruft er jeden Einzelnen. Er ruft dich, komm. So hat er schon im Paradies gerufen, als die Menschen sich vor ihm versteckt haben, weil sie gesündigt haben. Da sagt Gott, wo bist du? Komm. Und als Jesus kam, da rief er, kommt her zu mir. Und mit diesem Ruf endet dann auch das Buch der Offenbarung. Und gleichzeitig mit dem Hinweis, dass wir nichts hinzufügen und nichts wegnehmen wollen, sondern dass wir das als ganz gesichert nehmen dürfen. Es klingt aus mit dem Ruf Gottes, komm in unser aller Leben. Ich möchte noch beten. Herr, wir alle spüren, dass dein Wort mehr ist, wie Buchstaben, die zu Worten und Sätzen geformt werden. Dass dein Wort mehr ist als Informationsweitergabe, dass dein Wort eine Person ist. In Jesus Christus ist dieses ewige Gotteswort Fleisch geworden, unter uns getreten und hat zu uns gesprochen von den Absichten Gottes. Wir danken dir, du ewiger Gott, der du uns geschaffen hast, dass dein Herz sich nach uns sehnt. Wir danken dir, Jesus, der Sohn Gottes, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir zu dir kommen können. Und wir danken dir, ewiger Geist Gottes, dass du auch heute in unsere Zeit hinein rufst, in das Leben jedes Menschen, komm. Herr, ich preise dich darüber, dass dieses Komm auch in deiner Gemeinde aufklingen darf. Und ich bitte darum, dass das hier vermehrt geschehen möchte, dass Menschen, die durstig sind, kommen und von dem Wasser des Lebens, von dem, was uns für die Ewigkeit bereit macht, trinken. Danke, dass du hier bist, dass du wirkst. Ich möchte fragen, wer möchte diesen Ruf Gottes annehmen? Du hast ihn gehört, hast gespürt, Entscheidung ist wichtig. Wenn ich zögere und bleibe, könnte ich versäumen. Aber wenn ich den Ruf annehme, dann darf ich hinfinden. Komm. Wer möchte diesem Ruf folgen, der darf einmal seine Hand heben und sagen, ja, danke. Ja, schaut euch nicht um. Es sind eine ganze Reihe, die sagen, ich höre den Ruf. Macht euch gewiss, dass Gott das ernst meint. Ihr habt etwas zum Ausdruck gebracht und gesagt, ich komme. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen. Und das wird er jetzt tun in deinem Leben. Und ich werde noch beten für euch. Herr Jesus Christus, du das lebendige Wort, durch den Gott gerufen hat. Du hast zu Menschen hier gesprochen, die haben deine Reden gehört und haben reagiert. Und du hast gesagt, dass du niemanden zurückweisen wirst, der kommt. Und du hast gesagt, dass du ihn aufnehmen wirst, reinigen wirst, neues Leben schenkst, sein Leben ausrichtest. So bete ich, Geist Gottes, dass du dein Werk fortsetzen möchtest am Leben dieser Menschen, da wo Gespräche nötig sind, diese zu führen, da wo Dinge zu bereinigen sind, diese zu bereinigen und da wo klare Positionen einzunehmen sind, diese einzunehmen und den Weg mit dir zu gehen. Herr Jesus, du bist es, der unser Retter ist. Und ich lege diese Menschen in deine Hände und weiß, du wirst sie nicht lassen. Und wir alle erheben unsere Blicke, weil wir wissen, unsere Erlösung naht. Danke für eine lebendige Hoffnung. Amen.